Noch knapp 2 Monate. Dann werden die Amerikaner mit ihrer Stimme entscheiden, wer ihr nächster Präsident oder nächste Präsidentin wird. Für die Amerikaner sind Präsidentschaftswahlen immer Schicksalswahlen. Aber in diesem Jahr hätte selbst Hollywood sich kaum ein verrückteres Drehbuch einfallen lassen können. Wir blicken noch einmal auf die bisherigen Highlights des Wahlkampfs, auf die aktuelle Stimmung im Land und wir blicken voraus auf das, was nach dem 5. November, nach der Wahl zum US-Präsidenten oder zur US-Präsidentin kommen könnte. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle 2 Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich mit Dr. Hadi Ostri, er ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington und ist mir via Zoom zugeschaltet. Wenn Sie mehr über die Konrad-Adenauer-Stiftung und ihre Arbeit in den USA wissen wollen, dann finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge einen direkten Link zur Homepage der KAS. Dort finden Sie aktuelle Beiträge, Veranstaltungen, an denen Sie zum Teil auch online teilnehmen können, sowie Kontakte, falls Sie weitere Fragen haben. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr über Feedback freuen. Geben Sie uns Sterne, bewerten Sie uns, egal worüber Sie diesen Podcast hören. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung. Guten Tag, Herr Dr. Ostri. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen und hallo in die USA.
Vielen Dank. Freut mich sehr.
Ja, Herr Dr. Ostri, es ist jetzt Anfang September. Es sind also nur noch knapp 2 Monate bis zu der großen Wahl. Die heiße Phase hat aber schon längst angefangen. Erzählen Sie uns doch mal aus Ihrem Alltag. Wie nehmen Sie denn den Wahlkampf abseits des Büros wahr? Oder nehmen Sie ihn überhaupt wahr?
Ja, also der Alltag ist natürlich schon seit geraumer Zeit durch die Wahlen oder durch den Wahlkampf geprägt. Offiziell, Sie haben es eben angedeutet, beginnt der Wahlkampf quasi seit gestern mit dem Labor Day. Beginnen die Parteien offiziell ihre Wahlkämpfe und Rallyes. Aber man muss dazu sagen, dass gerade in diesem Jahr auch angesichts der verfrühten Diskussion über die Nominierung, wer wird denn nun Spitzenkandidat bei den Demokraten oder auch durch die frühe Festlegung bei Donald Trump, das Land quasi schon seit dem Frühjahr mehr oder weniger im Wahlkampfmodus ist. Mhm. Und das war natürlich spürbar, das ist auch außerhalb spürbar, ist auf den Straßen spürbar. Jetzt wird es noch sichtbarer, in dem Sinne, dass natürlich viele, die die USA bereisen, kennen das natürlich, diese kleinen Wahlschildchen sich in den Garten stellen für Harris oder für Trump. Also es wird jetzt noch sichtbarer und natürlich werden die Debatten auch aufgeheizter und von daher prägt dieser Wahlkampf eigentlich das Land schon seit geraumer Zeit.
Ja, jetzt sind die Amerikaner ja vor allen Dingen auch ganz, ganz große Sportfans. Im September geht auch die American Football Season wieder los. Die College Football Season hat schon angefangen, die ist schon gestartet. Wenn Sie mit den Leuten vor Ort sprechen, sind die zum Teil aber auch froh, dass sie mal auch wieder über etwas anderes als Politik sprechen können? So wie Sie das beschreiben, ist ja wirklich seit Monaten nichts anderes mehr großes Thema. Oder ist es gar nicht so doll, dass man zwar sieht, ist es Wahlkampf und man spricht auch darüber, aber eigentlich gibt es auch noch so viele andere Themen, dass das gar nicht so groß in die Waagschale fällt?
Ja, ich nehme das ein bisschen ambivalent wahr. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass durch die hochgradige Politisierung des Landes, auch durch das, was immer so am Rande stattfand, nehmen wir nun mal die Prozesse mit Donald Trump, die Verurteilung, er ist 34-fach Verurteilter, dass die Leute auf der einen Seite jetzt ein bisschen müde sind, das ist schon richtig. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder Themen, die natürlich dann aufpoppen und hochpoppen, die Leute dann schon auch elektrisieren und ihnen deutlich machen, warum diese Wahlen, und in den USA spricht man immer von Schicksalswahlen, das ist so, aber in diesem Jahr natürlich in besonderem Maße die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja. Weil es halt um sehr viel geht, auch um die innergesellschaftliche Orientierung. Wir schauen immer mit dem außensicherheitspolitischen Blick da drauf, aber für die Amerikaner geht es natürlich um viel, viel mehr.
Bevor wir uns genau diesen Themen, also was kommen kann, der Zukunft widmen, müssen wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen in ja eine frühere Phase des Wahlkampfs. Wir machen mal so einen kleinen Recap, weil dieser Wahlkampf wirklich so unglaublich bisher war. Wir fangen im Juli an, beginnend mit dem Attentat auf Donald Trump. Seither haben wir quasi eine Wendung im Wahlkampf nach der nächsten erlebt. Wie sehr ist aber eben dieses Attentat, was ja wirklich ein unglaubliches Ereignis war tatsächlich, wie sehr ist das überhaupt noch Thema bei den Leuten?
Ja, Sie haben schon recht, das ist ein wenig in den Hintergrund gerückt. Aber wenn ich mich selber noch an diese Zeit im Juli erinnere, dann war das natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Auch natürlich vor dem Hintergrund der Tatsache, was dieses Attentat also begleitet hat. Zum einen auch Versagen vielleicht der Sicherheitskräfte, die diesen Schützen hätten früher identifizieren können. Aber vor allem sind uns natürlich, oder ist den Leuten, ich denke auch in Europa und Deutschland, dieses ja mittlerweile ikonisierende Bild von Donald Trump in Erinnerung, wie er sich gegen den Widerstand der Secret Service Kräfte kurz nach dem Schuss wieder aufrafft und die Faust nach oben hält und Feit ruft. Ja. Das ist natürlich mal aus einer neutralen Perspektive zu beobachten und zu beurteilen. Das ist natürlich ein Bild, was durch die Medien ging, was auch in zahlreichen Newspapers hier auf dem Cover war. Und natürlich hat die Trump-Kampagne dieses Bild auch genutzt, um sofort alle Merchandising-Artikel von Kaffeetassen über Becher, T-Shirts mit diesem Bild zu versehen. Und das hatte eine elektrisierende Wirkung. Das kann man gar nicht anders sagen. Und wenn es nicht stattgefunden hätte, wie es stattgefunden hat, dann hätte sich der beste Campaigner das eigentlich auch gar nicht anders ausdenken können. Ja. Ja. Aber Sie haben in der Tat recht, es ist in den Hintergrund geraten. Es spielte dann auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee natürlich noch eine dominierende Rolle, wo er sich ja selber auch so ein bisschen als derjenige nicht nur stilisiert hat, sondern auch so dargestellt hat, als sei das quasi auch höhere Fügung gewesen, dass er dieses Attentat überlebt hat. In Klammern gab es da natürlich dann hier und da auch schon kritische Stimmen, weil die gesagt haben, naja, wenn das höhere Fügung war, was sagen wir dann den armen Feuerwehrmann, dem Familienvater, der dabei ums Leben kam?
Ja, klar, auf jeden Fall. Die Republikaner haben das ja auch direkt genutzt und Donald Trump hat dann auf dem Parteitag der Republikaner immer wieder das Wort Unity in den Wort genommen. Also dass er quasi, er ist der Überlebende und er bringt jetzt aber die USA zusammen. Und was ich so mitbekommen habe von dem Parteitag, Leute, die dort waren, haben gesagt, das war auch wirklich eine Stimmung, alle versammeln sich jetzt wirklich geschlossen hinter Donald Trump, alle stehen geschlossen hinter ihm. Ist von diesem Unity-Gedanken bei den Republikanern eigentlich auch, ist davon noch was zu spüren oder ist das auch schon wieder vergessen, so wie das Attentat fast wieder vergessen ist?
Ich glaube, dieser Unity-Gedanke ist nach wie vor vorhanden. Und ich möchte mal ein Zitat bemühen, was der ehemalige Präsident Bill Clinton geprägt hat, um quasi beide Parteien so ein Stück weit zu, die Seelen beider Parteien zu charakterisieren. Also er sagte mal vor einigen Jahren, dass the Republicans fall in line and the Democrats want to fall in love. Heißt, übersetzt, also die Republikaner fügen sich und die Demokraten möchten sich gerne verlieben. Donald Trump ist der Kandidat der Republikaner. Er hat es geschafft, die Partei hinter sich zu bringen und alle anderen, die vielleicht damit weniger anfangen können, haben sich ja auch von der Partei distanziert oder spielen auch gar keine Rolle mehr. Und jetzt kommt der interessante Moment für die Demokraten. Das, was denen wahrscheinlich fehlt in den letzten Monaten und Jahren, was man ja auch immer bei der Kampagnenführung von Joe Biden so ein bisschen kritisiert hat, they fall in love now. Also sie haben sich verliebt. Ja. Ja, was jemand vorher auch mit Blick auf diese Kandidatin nie gedacht hätte.
Genau.
Ist aber passiert. Ob das jetzt ausreicht, völlig andere Frage. Aber ich denke mal, wir haben es nach wie vor mit zwei großen Blöcken an den beiden Parteien zu tun. Die aktuelle Stimmung, die aktuelle Euphorie bei den Demokraten, wie ich finde, auch keine Eintagsfliege, sagt aber noch lange nichts darüber hinaus heraus, wer am Ende am 5. November, wenn wir am 5. November ein Ergebnis haben, durchs Ziel geht.
Ja, also es bleibt nach wie vor spannend. Und wenn wir den weiteren Verlauf des Wahlkampfs in den letzten Monaten mal weitergehen, nach dem Attentat kam ja dann der Parteitag der Republikaner, über den wir gerade auch schon gesprochen haben. Und dann kam die nächste große Wende, Joe Biden, Präsident der USA und eigentlich der Spitzenkandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl, trat zurück. Unerwartet für die meisten Beobachter, schauen wir erstmal auf die Partei selbst. Hat man denn bei den Demokraten damit gerechnet, dass er wirklich diesen Schritt geht, den Donald Trump von ihm ja schon lange gefordert haben, der auch in der Partei immer lauter wurde? Aber hat man wirklich damit gerechnet, der macht das, der tritt zurück und dann ist er nicht mehr Kandidat der Demokraten?
Also ganz ehrlich, mein Eindruck war, dass der Hintergrund, vor dem sich die Diskussion über eine erneute Kandidatur von Joe Biden ja wieder neu ergaben und neue Dynamik erfuhr, war ja die aus demokratischer Sicht und ich denke objektiv gesehen auch verpatzte Debatte mit Donald Trump.
Ja.
Und mein erster Eindruck war, unmittelbar nach dieser Debatte, als die Diskussion hochkam, sich mehr und mehr Abgeordnete meldeten, demokratische Abgeordnete, die Joe Biden doch baten, noch mal in sich zu gehen, dass er das durchhalten würde. Ja, so nach 2-3 Wochen angestrengter Debatte und auch erneuten kleinen Patzern im Zuge des NATO-Gipfels hier in Washington, denke ich, ich bin jetzt nicht im Maschinenraum der Demokraten, aber wurde die Diskussion so heftig, und ich mache das an 2 Dingen fest. Also zum einen manifestierte sich auf einmal in den Umfragen, dass unabhängig von der zugeschriebenen Eigenschaft Joe Bidens noch eine zweite Amtszeit zu machen, sich seine Performance auf einmal auch auf die Ergebnisse der möglichen Wiederwahl von Abgeordneten auswirkte. Und das war vorher nicht der Fall. Also man okay. konnte zum ersten Mal bei Umfragen sehen, ich sag mal salopp, dass Joe Biden möglicherweise ein paar Abgeordnete mit runterzieht.
Ja.
So. Und das ist natürlich, sagen wir mal, wäre bei uns auch nicht anders, verursacht natürlich sofort Nervositäten bei Abgeordneten wie Senatoren, wenn auf einmal der Spitzenkandidat dafür sorgt, dass man vielleicht nicht wieder reinkommt. Das Zweite ist, und das ist ein sehr deutlicher Indikator, wir haben bei den Demokraten ja nach wie vor die ehemalige Sprecherin des Hauses, Nancy Pelosi, die immer noch auch so ein bisschen als die graue Eminenz der Demokraten gilt. Und Nancy Pelosi hat am 10. Juli morgens in einem Interview, was sie vorher so nicht getan hatte, sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie erwartet, dass Joe Biden nochmal in sich ginge. Und das war eigentlich für uns das Anzeichen, dass es eine intensive Diskussion oder mehr noch als eine Diskussion bei den Demokraten gibt, doch noch das Unmögliche zu wagen, nämlich den Kandidaten nochmal auszutauschen. Man muss dazu sagen, die Demokraten standen auch erheblich unter zeitlichem Druck, weil wir sprachen jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer sehr viel über diese Convention in Chicago, die natürlich einzigartig in ihrer Art war. Aber aufgrund des Wahlgesetzes in Ohio und um sicherzustellen, dass der oder die neue Kandidatin überhaupt auf den Wahlzetteln steht in diesem Bundesstaat, musste ja eine virtuelle Vorababfrage der Delegierten stattfinden. Und die fand am 1. August statt. Das heißt, 2 Wochen vor den Conventions. Insofern war der zeitliche Druck auf die Demokraten, auf Joe Biden, so hoch und so groß, dass er dann gar nicht mehr anders konnte, irgendwann Ende Juli diese Entscheidung zu treffen. Und aus der Perspektive von heute, glaube ich, war es auch eine strategisch kluge Entscheidung, den Parteitag der Republikaner abzuwarten. Und in der Hoffnung, und ich denke, so viel Strategie kann man da, glaube ich, auch den Kollegen natürlich auch zumuten, zu sagen, wenn das wirklich fliegt, dann lenken wir die Aufmerksamkeit von den Republikanern ab und ziehen sie erstmal zu uns. Und das, denke ich, diese Rechnung ist, wenn man sie gemacht hat, auf jeden Fall aufgegangen.
Ja. Das ist ja auch die ganz, ganz große Frage. Wie viel Strategie steckte wirklich hinter dieser Entscheidung und wie viel war dann letztlich auch Eigendynamik? Nicht nur bei der Frage, wo gucken die Medien hin, auf wem liegt der Fokus jetzt komplett auf den Republikanern nach dem Attentat und der Convention und dem Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance oder dann eben auf den Demokraten, sondern vielmehr dann die nächste Frage, wer wird dann der Nachfolger von Joe Biden? Das war ja eigentlich auch nicht von Anfang an hundertprozentig klar, dass es dann Kamala Harris wird. Deswegen meine Frage, also wie viel Eigendynamik hat dann wirklich auch darin gesteckt? Wie viel haben die Demokraten auch nicht mit dem gerechnet, was danach kam?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass es eine Menge an Eigendynamik gab, also im Sinne auch von unkoordinierten Vorgehen. Das konnte man auch an zahlreichen Stellungnahmen unmittelbar nach der Erklärung von Joe Biden sehen, eben nicht anzutreten. Mein Eindruck ist, dass es den Demokraten aber gelungen ist, das relativ schnell einzufangen. Also innerhalb von 2-3 Tagen war er dann relativ schnell Ruhe im Karton. Und es war klar, nachdem er eine halbe Stunde nach seinem Tweet, dass er nicht antritt, sofort Kamala Harris endorsed hat, also unterstützt hat. Dass es auf sie zulief. Man muss dazu sagen, die Demokraten haben in der zweiten Reihe sehr, sehr viele gute Kandidaten, die es auch hätten werden können, oder auch in den Staaten Gouverneure und männliche wie weibliche Kandidaten. Die Entscheidung auf Harris hat meiner Meinung nach sicherlich zwei Gründe. Zum einen ist sie natürlich als Vizepräsidentin schon einmal prädestiniert, zumindest in die engere Wahl zu kommen.
Klar.
Das zweite hat ziemlich schnöde Gründe. Es geht ums Geld. Weil sich die Frage stellte, und die wurde auch von einigen Anwälten hier immer wieder thematisiert, amerikanischer Wahlkampf lebt von Spenden und von sehr vielen Spenden. Und obwohl Joe Bidens Wahlkampf nie wirklich geflogen ist, hat er dennoch auch einige Millionen schon eingesammelt gehabt. Und die Frage war, wenn es nicht Kamala Harris würde, müsste man quasi die bislang und bis dato eingesammelten Spenden zurücküberweisen. Mhm. Und die Tatsache, dass, weil das Team Biden-Harris hat die Legitimation, quasi die Spenden zu behalten und entsprechend zu verwenden und einzusetzen. Und ich glaube, das war sicherlich ein nicht ganz zu unterschätzender Grund, weswegen es dann am Ende auch auf Kamala Harris zulief.
Jetzt haben wir uns dieses Ereignis aus Sicht der Demokraten angeguckt. Jetzt gucken wir auch mal auf die andere Seite, denn in den Medien bekam man den Eindruck, dass die Republikaner nach dem Rücktritt Joe Bidens völlig verloren waren und mit Kamala Harris und Tim Walz, der Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten, und eben auch dieser neuen Dynamik, die die Demokraten dann plötzlich hatten, damit wussten die Republikaner überhaupt gar nicht umzugehen, so hatte man den Eindruck. Trotzdem darf man sie aber nicht abschreiben, richtig?
Absolut, absolut. Also das Rennen ist offen, es ist nichts entschieden und wir müssen uns vor allem klar machen, es ist manchmal auch ein bisschen irreführend, dass sehr häufig werden aus den USA ja diese National Polls wiedergegeben. Mhm. Und die USA sind das Land der Umfragen, deren Qualität manchmal und Repräsentativität insbesondere manchmal gar nicht so besonders ist. Wenn man sich überlegt, dass da manchmal Umfragen mit 500 oder 600 Samples laufen, da würden sich bei uns die Haare sträuben. Aber noch einmal, diese National Polls sind eigentlich gar nicht ausschlaggebend, weil am Ende des Tages geht es um 6 mittlerweile, wenn man North Carolina dazu rechnet, um 7 Battleground States oder Swing States. Deswegen so genannt, weil die mal demokratisch, mal republikanisch wählen. Und beim letzten Mal ging es um 40.000 Stimmen,
ja.
Ja, die letztlich den Sieg von Joe Biden garantiert haben. Und insofern glaube ich, und das zeigen auch die Umfragen, dass die Demokraten im Moment einen guten Lauf haben, sie in 2, 3 Swing States auch vorne liegen, dass das aber noch nichts heißt. Ja, und die Mobilisierung, der Mobilisierungsgrad ist bei beiden Parteien, bei den Republikanern ohnehin. Trump, muss man sagen, hat seine Truppen unter Kontrolle, die stehen und die laufen. Man könnte umgekehrt sagen, den Demokraten ist es eigentlich jetzt erst gelungen, durch diese Ereignisse in der letzten Wochen, insbesondere durch die Convention, ich sag mal, mit Blick auf den Mobilisierungsgrad, mehr oder weniger auf den gleichen Level zu kommen wie die Republikaner. Nicht mehr und erstmal nicht weniger.
Ja, also es ist nach wie vor ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.
Absolut.
Ja. Ich hatte ein ähnliches Gefühl. Ich war im Februar in den USA und habe da mit vielen Menschen auch sprechen können. Und ich habe auch mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, eigentlich finden sie Trump gar nicht gut. Aber Biden, den fanden sie zu alt und entsprechend auch unfähig, ein Land zu regieren. Den wollten sie deshalb auch nicht wählen und haben sich dann ja so mehr oder weniger dazu durchgerungen, ja, Biden kann ich gar nicht wählen, ich finde Trump nicht gut, aber lieber gebe ich dem die Stimme, weil dann weiß ich, der ist wenigstens nicht ganz so alt und ganz so senil. Also das ist so quasi das geringere der beiden Übel. Hat Harris auch deshalb jetzt so viel Erfolg, zumindest die Demokraten wieder ranzubringen an die Republikaner, weil sie diese Logik auch durchbrochen hat?
Mehr noch, sie hat sie ja umgekehrt. Oder die Demokraten haben sie umgekehrt. Der Älteste im Rennen ist jetzt Donald Trump.
Klar.
So, das ist natürlich allein noch kein Argument, aber sie haben recht. Die Nominierung von Kamala Harris hat den Republikanern oder den republikanischen Wahlkampf aus dem Tritt gebracht. Ich denke, das kann man sehr, sehr deutlich sehen. Obwohl Trump das immer gefordert hat nach dem Motto Joe Biden, Sleepy Joe, ist er viel zu alt und er soll doch zurücktreten. Ja. Ich glaube, die Republikaner haben damit nie gerechnet, dass die Demokraten das machen würden oder Joe Biden sich bereit erklären würde, quasi dieses Opfer einzugehen. Ja. Und als es dann passierte, waren die völlig aus dem Tritt.
Ja.
Und das merkt man ja auch, ich sag mal, in den Wochen vor der Democratic Convention danach. Im Moment ergeht sich Donald Trump, obwohl ihm seine engsten Berater davon abraten und das auch öffentlich tun, wie Peter Navarro, ergeht sich Trump ja nur in persönlichen Beleidigungen, Angriffen, Gerüchte streuen. Ich meine, wir kennen das aus 2016.
Ja, ja.
Und seine engsten Leute sagen ihm, hey, du hast Themen, fokussier dich auf die Themen. Wirtschaft, Migration, ja. Aber lass diese persönlichen Angriffe. Und wir hörten in der letzten Woche auch, dass es wirklich auch in der Kampagne der Republikaner zu intensiven Diskussionen kommt, nochmal so einen Restart irgendwie zu machen, zu versuchen, wirklich über die Themen, die ja da sind. Ja, man kann die ja nicht negieren und die Trump bedient. Aber ich will es mal so sagen, im Moment scheint das noch nicht wirklich so zu gelingen, so dass Harris eigentlich ihren Lauf erstmal fortsetzen kann.
Ja. Aber wenn Sie sagen, die Republikaner sagen zu ihrem Spitzenkandidaten, guck auf die Themen, wenn wir jetzt zu den Demokraten nochmal gucken, und Sie waren ja auf der Democratic National Convention, vielleicht können Sie uns auch so ein bisschen was erzählen, ging es denn da um Themen oder ging es einfach nur darum, ja, hey, wir haben jetzt eine Kandidatin, die ist nicht alt, die ist nicht senil, die ist nicht Joe Biden, hurra, hurra, wir müssen uns nicht mehr Sorgen machen, dass unser Spitzenkandidat die Treppe hochkommt, sondern sind letztendlich frei und befreit, aber Themen waren... Also mein Eindruck war, es geht auch bei den Demokraten nicht wirklich um Themen, oder?
Nein, also sagen wir mal so, ich würde das ein bisschen differenzieren.
Okay.
Trump hat ja versucht, Kamala Harris anzugreifen nach dem Motto, sie gäbe keine Interviews, sie würde inhaltlich eine Stellung beziehen und dergleichen. Mein Kampagnenmensch würde sagen, ja, warum sollte sie? Also zu diesem Zeitpunkt,
ja.
Ja, dritte Augustwoche, jeglicher Inhalt hätte alles nur zerstört. So, gegebenenfalls auch die Einheit der Demokraten, denn man darf natürlich nicht übersehen, im Moment haben wir diese schillernde Figur von Kamala Harris da oben auf dem Podestchen stehen. Dahinter stehen aber völlig unterschiedliche Strömungen, auch bei den Demokraten. Ja, von ganz links bis bürgerlich-konservativ, ähnlich wie bei uns vielleicht. So, in dem Moment, wo man so einen Flug hat, dann zu versuchen, noch in Themen zu kommen, also ich fand diese Diskussion völlig abstrus, weil das hätte keiner gemacht und hätte keiner empfohlen. Klar ist, das kann nicht so weitergehen. Ja, also sie wird natürlich jetzt mit Themen auch punkten müssen. Sie hat ja ein Housing-Programm für die Mittelschicht in Aussicht gestellt. Sie hat Amerika wieder als Chancenland, als Chancenkontinent. Sie will gegen die Migration, quasi den Migrationspakt, wenn man so will, den Biden schon mal auch im Haus vorgelegt hatte, der von Trump aber dann angezündet wurde, und somit auch nicht zur Abstimmung kam, will sie nochmal neu auflegen. Also sie weiß das auch, dass sie natürlich jetzt nur mit dem Gefühl, oder das waren die Schlagworte in Chicago, Joy, Hope and Freedom, ja, Freude, Hoffnung und Freiheit.
Viele Freude, Eierkuchen, so ein bisschen.
So, damit kann sie nicht bis 5. November überleben.
Klar.
Wobei eine Sache natürlich schon interessant ist, und das habe ich bei dieser Convention erlebt, dieses einzigartige Gefühl, und auch die Parteitagsstrategie war da ja schon ziemlich genial. Ich meine, wenn es schon so weit ist, dass die Demokraten in der Lage sind, den Freiheitsbegriff den Republikanern abzuluxen.
Ja, das stimmt.
Natürlich anders gefüllt. Ja, das ist ein anderer Freiheitsbegriff. Dann muss man schon sagen, also derjenige, der das inszeniert im Hintergrund, der ist schon einer der Besten, glaube ich. Aber es ist völlig klar, die nächsten Wochen werden entscheiden, sie muss mehr Themen bringen, sie muss mehr Themen liefern, sie muss sich mehr zur Wirtschaft äußern. Wir haben ja nach wie vor dieses Paradoxon, dass makroökonomisch es den USA sehr, sehr gut geht.
Ja.
Ja? Aber auf der anderen Seite natürlich durch die Teuerungsrate, Inflation, die Kaufkraft bei den Leuten quasi nicht spürbar ist. Ja, und wer hier in den Supermarkt geht und also der sieht sich wirklich horrenden Preisen ausgesetzt für die grundlegendsten Lebensmittel, wie sich das eine amerikanische Familie leisten kann, ist mir manchmal schon auch schleierhaft.
Ja, Ja, absolut. Das fand ich auch sehr erschreckend, wie teuer in den USA wirklich ist. Also auf der anderen Seite kostet da ein SUV $20,000. Also das sind dann so die andere Seite der Medaille in dem Fall.
Also Automobilindustrie, das ist natürlich auch eines der großen Themen, die Trump fahren wird.
Ja, klar.
Weil er sich natürlich auch als der Retter der heimischen Automobilindustrie sieht und er ja auch mit seiner Ansage Zölle zu erheben. Mhm. 10% Zölle mindestens auf alles, um quasi seine Einkommensteuerentlastung, die er ja auch vorhat, für den Mittelstand gegenfinanzieren zu können. Aber das sind alles, ich meine, Sie fragen nach der grundsätzlichen Bedeutung von Inhalten hier im Wahlkampf. Das ist schon ziemlich schwierig, weil oft natürlich einfach nur irgendwelche Schlagwörter hochgehalten werden. Gerade diese Frage der Zölle und Tarife, wir haben aus dem Trump-Lager selber oder ihm nahestehende Thinktanks und Forschungseinrichtungen sagen, es ist völlig irreal zu glauben, man könnte mit 10% Zöllen die Einkommensteuer quasi ersetzen. Und es ist so, dass natürlich auch der American Consumer, wenn diese Zölle kommen, natürlich auch wieder drauf zahlt, weil die Dinge teurer werden, bestimmte Dinge werden gar nicht mehr importiert. Und wenn der Amerikaner im Regal mit 20 Chipsorten nur noch klarkommen muss und nicht mehr 40, dann gibt es ein Problem.
Okay, ja, der American Lifestyle, klar, wenn der bedroht ist, das ist ganz, ganz schwierig. Aber Sie
regiere
haben,
jetzt ein bisschen, aber das
klar,
ist so.
Klar. Ja, ja. Dadurch wird es natürlich deutlich, was das bedeutet, wenn einer sagt, ich will Zölle erhöhen oder erheben überhaupt. Aber Sie haben gerade was Interessantes angesprochen, indem Sie gesagt haben, die Demokraten versuchen oder haben es vielleicht sogar geschafft, den Republikanern diesen Begriff der Freiheit abzuluxen und zu verwenden. Es war, wie Sie gesagt haben, einer der meistgenannten Begriffe bei der Convention der Demokraten. Was hat sich denn bei den anderen Kandidaten? Sie hatten ja vorhin auch angesprochen, dass nicht nur der Präsident gewählt wird am 5. November, sondern es werden auch ganz viele Senatoren und Repräsentanten wiedergewählt oder neu gewählt. Das heißt, da steckt noch ganz, ganz viel mehr hinter dieser Wahl am 5. November. Was hat sich denn bei den anderen auch rhetorisch seit dem Rücktritt von Joe Biden verändert? Sind die weiterhin auf ihrer Linie gefahren, weil sie sagen, okay, Washington interessiert mich erstmal nicht, mich interessiert mein Home State und mein Wahlkreis? Oder hat sich da auch etwas geändert, dass Sie jetzt plötzlich auch zum Beispiel den Begriff Freedom und Joy mit aufnehmen in Ihre Rhetorik?
Mhm. Ja, grundsätzlich, Sie haben es angesprochen, ist es natürlich schon so, dass die Abgeordneten vor allem natürlich erstmal an ihre Districts und in ihren Wahlkreis denken. Das ist völlig klar, das betont auch jeder. Auch bei den Conventions hat jeder, man muss sich das ja vorstellen, für diejenigen, die da nicht nächtelang zugeguckt haben oder das verfolgt haben, dass das ja am späten Nachmittag beginnt und dann ein Redemarathon ist von an einem Abend 20, 25 kurzen Reden, die gehalten werden von wichtigen Persönlichkeiten aus dem Parteiestablishment. Und jeder hat eigentlich immer wieder darauf rekurriert, wenn es nicht gerade der Spitzenkandidat ist, wie Kamala Harris, die am Ende sprach, es geht um meinen Wahlkreis, es geht um Arbeitsplätze, die geschaffen werden müssen, es geht um die Sozialversicherung. Also das ist ganz, ganz wichtig in Amerika, weil da natürlich auch nicht nur die Wahl stattfindet, sondern auch das Geld herkommt, um Wahlkampf überhaupt finanzieren zu können. Ja. Bei diesen Reden haben viele sich natürlich dieser Rhetorik angeschlossen, klar. Auch diese Begriffe sind immer wieder gefallen und wie gesagt, hier und da ist es auch mal aus dem Ruder gelaufen, was die Länge angeht, dieser Beiträge. Aber die Orchestrierung des Ganzen war schon ziemlich beeindruckend. Weil man am Ende der Conventions eigentlich auch wusste und festgestellt hat, zumindest schlagwortartig wurden alle Politikbereiche abgedeckt. Ich nenne mal ein Beispiel, Außensicherheitspolitik war ja auch so ein Feld, wo viele Kritiker gesagt haben, was wird Kamala Harris da eigentlich mitbringen? Ja? Ja. Natürlich hat sie das auch gehört und wissen das ihre eigenen Leute. Ja? Also wurde das gerade am letzten Abend nochmal schön strategisch eingebaut, dass sie zu Transatlantik steht, dass sie natürlich auch China als Wettbewerber sieht, sodass man wirklich sagen konnte, am Ende der Conventions war das Potpourri abgefeuert.
Okay, also es wurde alles geliefert, was in den Holstern zu finden war. Schauen wir mal auf jetzt wirklich den Ausblick. Was wäre, wenn Kamala Harris zum Beispiel Präsidentin wird. Im Moment wird ihr ja vorgeworfen aus verschiedensten Bereichen. Ja, sie ist ja aktuell schon Teil der Regierung. Und sie kann doch das, was sie jetzt ankündigt, als Präsidentin machen zu wollen, doch jetzt schon tun. Also warum tut sie es nicht? Warum kündigt sie das erst als großes Programm an? Stimmt das wirklich? Kann sie jetzt schon all das tun, was sie vorhat? Oder würde es tatsächlich eine Art kleinen Wechsel zumindest geben, wenn Kamala Harris und nicht mehr Joe Biden für die Demokraten im Weißen Haus sitzt?
Also wir dürfen natürlich nicht vergessen, Joe Biden ist nur von der Spitzenkandidatur seiner Partei für die Wahlen am 5. November zurückgetreten. Er ist nach wie vor der Commander in Chief. Und er hat das ja auch bei seiner Rede eine Woche nach seiner Verzichtserklärung, wenn man so will, sehr deutlich gemacht, dass er also jetzt nicht in den Schlafmodus bis Januar geht, sondern auch noch zahlreiche Projekte auflegen will und beenden will. Insofern Joe Biden ist nach wie vor der Präsident, Kamala Harris ist Vizepräsidentin. Insofern sind ihre Kompetenzen auch relativ eingeschränkt, außer der Präsident gibt ihr bestimmte Kompetenzen. Mhm. Genau da liegt auch ein bisschen das Problem mit Blick auf den Wahlkampf, weil sie war ja mal verantwortlich für den Grenzschutz und für Migrationsfragen. Und das wird natürlich Trump versuchen, in den nächsten Wochen noch auszunutzen, weil da zumindest, sagen wir mal, die Ergebnisse sehr ambivalent sind. Ja. Ja, und das wissen auch alle. Aber ich glaube, auch für ihre Chancen, wiedergewählt zu werden, oder gewählt zu werden, Entschuldigung, ist es viel, viel besser, sich jetzt mit dieser Vizepräsidentenkandidatenrolle zufrieden zu geben und nach vorne zu schauen, ja, als zu versuchen, jetzt noch was in der Biden-Administration zu reißen, was sie dann unweigerlich ja auch irgendwo mitnehmen muss. Hm. Und ich glaube, die Chance für einen Neuanfang und sich auch gewissermaßen, das hat man ja auch in Chicago versucht, auf der einen Seite unwahrscheinlich große Dankbarkeit und Anerkennung für Joe Biden, der diesen Schritt gegangen ist, freiwillig zu verzichten, auch für sein Lebenswerk als Politiker und Abgeordneter. Aber wenn ich mich absetzen will, inhaltlich, und auf was Neues machen will, dann tue ich das natürlich ab dem Zeitpunkt, wo ich dann in Charge bin.
Ja.
Und nicht quasi jetzt nach dem Motto, komm, ich nehme mal ein paar Krümelchen, die runterfallen vom Tisch. Und auch um Konflikte mit Joe Biden zu vermeiden. Ja, ich meine, man darf, glaube ich, das auch menschlich nicht unterbewerten. Das war ein wahnsinnig riesiger Akt für Joe Biden, diesen Verzicht zu akzeptieren, zu vollziehen. Und ich glaube, es wäre jetzt nicht sehr hilfreich, wenn er täglich merken würde, dass er eigentlich schon gar nicht mehr in Charge ist.
Klar, verständlich. Ja. Jetzt müssen wir doch noch einmal über die Themen sprechen. Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, Kamala Harris kann nicht nur auf Gefühl setzen, sie muss irgendwann Themen setzen. Es wurden auf der Convention ja auch diverse Themen angesprochen. Mhm. Eines der wahrscheinlich entscheidendsten Themen wird die Wirtschaft sein, Fragezeichen. Welches andere Thema? Jetzt habe ich gelesen zum Beispiel, dass Donald Trump versucht, das Thema Abtreibung zu setzen als mögliches Thema, das ihn die Wahl gewinnen kann. Was glauben Sie, welches politische Thema wird letztlich entscheidend sein für den Ausgang dieser Wahl?
Ich glaube, die entscheidende Frage ist, es gibt Themen, die sind, wenn man so sagen will, einfach transversal. Die sind für beide großen Parteien gleichermaßen wichtig. Das ist das Wirtschaftsthema. Mhm. Wenn man jetzt aber überlegt, was ist wahlentscheidend, dann ist ja die große Frage eigentlich, wer schafft es seine Leute? Weil wir haben es ja immer mit 49, 51 zu tun, so ungefähr. Mhm. Wer schafft es seine Leute am höchsten und am stringentesten zu mobilisieren? Und dann kommen dann solche Themen rein, die Sie eben auch andeuteten, wie Abtreibung, aber auch künstliche Befruchtung. Mhm. Ja, und da ist es natürlich jetzt Kamala Harris, die auch als Frau vor allem, ja, natürlich, da kommt auch dann der Freiheitsbegriff wieder mit rein, in einer ganz anderen Art und Weise für die Frauen steht und für diese Themen dann auch glaubwürdig sprechen und mobilisieren kann.
Ja.
Und das sind nun mal Themen, die der demokratischen Seele wichtig sind. Ja, vielleicht weniger als bei den Republikanern. So. Und insofern, glaube ich, wird jeder schauen, dass er diese Hauptthemen natürlich bespielt. Also Wirtschaft, auch Sicherheit gehört dazu. Aber dass dann natürlich jeder auch noch schaut, okay, was sind jetzt die Themen, mit denen meine Wählerschaft insbesondere mobilisiert werden können? Und wir merken, auch Umfragen belegen das der unterschiedlichsten Institute, dass die Frauen zum Beispiel, die Joe Biden zwischenzeitlich nicht vollständig, aber doch zu einem Großteil auch verloren hat an Zustimmung, dass die sich auf einmal wieder für die Demokraten und insbesondere für Harris mobilisieren. Ja. Und das ist an solchen Fragen wie Abtreibung, künstliche Befruchtung dergleichen, auch in Chicago, sehr, sehr deutlich geworden, dass das ein Mobilisierungsfaktor ist.
Also das wird nochmal spannend zu sehen, welche Themen denn wirklich gesetzt werden und was die für Auswirkungen haben auf die Wählerschaft und die Parteimitglieder. Wir bleiben mal bei dem, was wäre, wenn, also wir gehen über den 5. November hinaus und dann schon über den 6. Januar, wenn dann die Inauguration ist. Wenn Kamala Harris wirklich Präsidentin von den Vereinigten Staaten von Amerika wird, was wird sich denn dann für uns in Deutschland ändern? Wird sich überhaupt etwas ändern? Wird sie außenpolitisch die Linie von Joe Biden fortführen oder wird sie da durchaus Änderungen vornehmen, dass sie zum Beispiel ein paar außenpolitische Forderungen vielleicht sogar von Donald Trump übernimmt, was die NATO anbelangt beispielsweise oder Ähnliches? Also was wird sich für uns in Deutschland ändern?
Also ich glaube, da müssen wir auch nochmal zurückgehen, weil es da wahrscheinlich auch in der Vergangenheit ja immer wieder Missverständnisse gab. Um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube und bin davon überzeugt, dass egal wer dann am 20. Januar ins Weiße Haus einzieht, die außenpolitischen Implikationen der neuen Administration in der Sache so gar weit gar nicht auseinanderliegen. Also, dass Europa mehr Verantwortung für sich selber übernehmen muss. Da kommt dann immer wieder diese bisschen kindergartenähnliche Diskussion über die 2%. Wir wissen alle, dass wir nicht mehr über 2% reden. Wir reden über viel, viel mehr. Wir reden über 3 oder 4%. Ja, das weiß auch jeder. Und dass Europa eigentlich da mehr machen muss, ist offensichtlich, dass wir in Handelsfragen auch viel aktiver werden müssen, ist auch offensichtlich. Und dass die Amerikaner ihren Schwerpunkt in den Indo-Pazifik verlegt haben, ist ja auch schon seit Jahren bekannt. Ich glaube, der große Unterschied, und das haben wir ja auch schon bei dem Übergang Trump-Biden gemerkt, ist die Tonalität, dass man einfach darüber anders redet miteinander. Nur, man muss ja mal ehrlich sein, die Tonalität hat halt auch, oder die demokratische Tonalität hat halt dazu geführt, dass wir diese Weckrufe aus Washington seit Bill Clinton eigentlich nie hören wollten. Ja, denn das ist ja keine Trump-Erfindung, sondern klar haben wir wahnsinnige geostrategische Veränderungen gehabt. Aber dass die Amerikaner uns immer wieder mal daran erinnert haben, dass Europa ein bisschen mehr auch selber Verantwortung übernehmen muss, ist nicht neu. So. In dem Sinne glaube ich, wird es keine umwälzenden Veränderungen geben, sondern einfach nur von der Art und Weise. Und wir müssen uns darauf einstellen, mehr zu tun. Die Chance, die allerdings besteht, und das sehe ich natürlich schon, weil bei Joe Biden war klar, er war 40 Jahre im Haus, er war Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, er ist ein geborener Transatlantiker, dass man jetzt natürlich mit Blick auf Kamala Harris, die eine ganz andere Geschichte hat, einfach schauen muss, auch im Sinne, um sich gut vorzubereiten, was sind die Leute, die sie beraten, die um sie herum sind, die Kontakte da zu knüpfen und das wirklich mit Leben zu füllen, auch unsererseits. Sie hat auf der Convention Chicago ein transatlantisches Bekenntnis abgegeben, sehr, sehr deutlich sogar. Ja. Aber klar, sie hat das jetzt, das ist nicht Teil ihrer DNA, wie das bei Joe Biden ist.
Klar.
Und das ist dann Aufgabe von Politik, das entsprechend vorzubereiten und zu gestalten, die Leute zu identifizieren, Phil Gordon als ihren außenpolitischen Berater intensiv mit ihm zu sprechen. Und ich denke, das werden dann die nächsten Tage und Wochen dann ausmachen, wenn es denn so käme. Und ganz entscheidend wird natürlich sein, zu schauen, wenn sie Präsidentin würde, dass sie natürlich dann im Februar bei der Munich Security Konferenz, die sie auch in der Vergangenheit als Vizepräsidentin immer besucht hat, in Deutschland dann auftritt.
Das heißt aber ganz konkret, egal wer letztlich nach dem 5. November, also dann im Januar, im Weißen Haus sitzen wird, Deutschland stehen Aufgaben bevor, die erledigt werden müssen. Und wir müssen uns eben auf einen neuen Chef oder eine neue Chefin im Weißen Haus auf jeden Fall einrichten und ja, die Beziehung quasi neu knüpfen, auch wenn die Demokraten vielleicht weiterhin an der Macht sind. Das vielleicht so als kleine Zusammenfassung, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Ja.
Eine Unbekannte ist ja weiterhin der 6. Januar und die Frage, auch da wieder der Blick ein bisschen in die Glaskugel, wenn Donald Trump verlieren sollte am 5. November, wird er diese Niederlage zum einen akzeptieren und aber eigentlich viel wichtiger, also ich will jetzt gar nicht fragen, ob am 6. Januar wieder irgendwelche Unruhen oder ein neuer Sturm auf das Kapitol passiert, soweit will ich gar nicht gehen. Die Frage ist vielmehr, wie wird eine Niederlage Donald Trumps die Republikanische Partei verändern? Weil, was ich jetzt auch gehört habe bei der Convention der Republikaner, war beispielsweise von Ronald Reagan, dem großen Republikaner, fast gar keine Rede mehr. Alle haben nur noch von Trump geredet. Er ist quasi die Partei geworden. Wenn er nicht mehr da ist oder wenn er verliert und dann vielleicht geht, wie wird das die Partei verändern?
Das ist wirklich die 1000-Dollar-Frage. Sagen wir es mal so, also wir diskutieren das natürlich hier auch mit unseren Mitarbeitern und außerhalb des Büros, abends, wenn man irgendwo mal noch was trinkt oder auf Konferenzen, Seminaren ist. Ich glaube schon, dass das ein Großteil der Amerikaner wirklich umtreibt, weil diese Ereignisse des 6. Januar sind schon ziemlich tief auch im Bewusstsein. Das gab es ja nicht. Und man muss dazu sagen, es finden ja immer noch Prozesse statt, Untersuchungen. Das Thema wird auch immer wieder auf die Agenda gesetzt, sodass man dem gar nicht ausweichen kann. Die Tage ging nochmal ein Video von Nancy Pelosi viral. Das zeigt, wie sie dann quasi durch das Kapitol gegangen ist mit ihren Sicherheitsleuten und Trump quasi wirklich auch direkt dafür verantwortlich gemacht hat. Ich nehme das so wahr, es gibt viele Menschen, die sich schon Sorgen machen. Trump selber befeuert das ein bisschen insofern, als er gerade jetzt gestern auch wieder bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt hat, naja, er sei sich auch nicht sicher, ob die Wahlen alle fair und transparent verlaufen. Also man merkt, ob jetzt bewusst oder unbewusst, ich will es mal ganz vorsichtig formulieren, im Moment werden schon irgendwelche Saatkörner gestreut, die zumindest genutzt werden könnten, um im Nachhinein auch wieder so ein Narrativ zu spinnen, die Wahl ist gestohlen.
Ja.
Ja, ob das jemand dann macht, ist eine ganz andere Geschichte, aber es werden jetzt schon sehr gezielt Zweifel an der Legitimität dieses Wahlprozesses erhoben.
Ja.
So. Aus der Beobachtung heraus, ich sehe es ein bisschen differenzierter, weil man darf natürlich nicht vergessen, 2020 war der Übergang von Trump auf Biden. Und wie viele auch bei der Anhörung im Haus, also Zeitzeugen, damals geschildert haben, ist es ja wohl so gewesen, dass bewusst viele Sicherheitskräfte gar nicht zum Eingreifen, soll man sagen, beauftragt wurden. Ja. Das ist jetzt sicherlich eine ganz andere Situation, weil wenn es denn so käme, haben wir den Übergang von einer demokratischen und insbesondere mit Blick auf Joe Biden eines Präsidenten an eine andere Administration oder eben nicht, wo man sicherlich davon ausgehen kann, dass sie solche Pläne, was macht man, wenn es am 6. Januar wieder laut wird, garantiert schon durchspielt.
Okay.
Ja, das wäre so mein Eindruck. Ich glaube, es wäre auch fatal, wenn sich natürlich solche Bilder auch nach dem, was sowohl juristisch als auch politisch an Aufarbeitung lief in diesen bald dann 4 Jahren, wenn sich sowas auch nur ansatzweise wiederholen würde, das wäre sicherlich nicht gut.
Ja, absolut. Die andere Frage, wie die Partei sich verändern wird, ist wahrscheinlich eine Frage, die man noch viel schwieriger beantworten kann.
Ich stelle die Frage auch immer wieder mal, weil ich mir frage oder mir selber auch die Frage stelle, was passiert denn dann, wenn er verliert? Wäre er dann bereit, einfach zu sagen, okay, das war's, ich gebe ab? Es ist schwierig zu sagen. Ich weiß, dass es Bemühungen gibt von einigen, weil sie eben Ronald Reagan ansprachen, sagen wir den Good Old Guys der republikanischen Kräfte, sich für diesen Tag X plus 1 vorzubereiten. Mhm. Und derjenige, der da mit eine Rolle spielt, obwohl er selber gar kein Akteur mehr ist und sein will, ist beispielsweise Mike Pence. Ja. Der versucht innerparteilich oder im Moment am Rande der Partei, wenn man so will, eine Diskussion, einen Reflexionsprozess zu starten, auch mit ein paar Jüngeren, nach dem Motto, was machen wir eigentlich, wenn es so ausgeht, nach dem Motto, wir verlieren, sind wir dann in der Lage, die Partei wieder on track zu bringen, in eine neue Richtung? Implodiert die? Explodiert sie? Was machen die ganzen, die quasi auch selber von Trump so ein bisschen an den Rand gestellt wurden, die nicht endorsed wurden für ihren Wahlkreis oder was auch immer? Das lässt sich im Moment schwer sagen, aber dass es da Leute gibt an verantwortlicher Stelle, die sich darüber Gedanken machen, das ist in jedem Fall klar.
Ich denke, dazu werden wir dann vielleicht im Januar nochmal eine Folge machen oder dann im nächsten Jahr, je nachdem, wie die Wahl dann natürlich auch ausgeht. Und das wäre dann auch meine Abschlussfrage an Sie. Was erwarten Sie denn für den 5. November? Sie haben vorhin schon gesagt, es ist wahnsinnig schwierig zu sagen. Was glauben Sie, wie wird es ausgehen am 5. November?
Ja, also wie gesagt, ich habe keine Glaskugel hier auf meinem Schreibtisch stehen. Ja. Ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr knapp und ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir vielleicht erstmal gar keine klaren Ergebnisse haben. Mhm. Denn was wir wissen, was auch dazu gehört, ist ja nun mal, dass auch da Trump seine Leute schon vorbereitet, entsprechend, wenn es dann nur geringste Anzeichen gäbe und wenn nicht, werden die halt gesucht, Klagen vorzubereiten, dass neue Auszählungen stattfinden müssen und alles. Ich meine, wir alle erinnern uns noch an seinerzeit, als das für George Bush sehr, sehr knapp war. Ja. Und Florida quasi nochmal ausgezählt werden musste. Also ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen positiv, ich erwarte das, sondern mich würde es nicht wundern, wenn wir vielleicht am 5. abends in der Nacht, selbst am 6. Morgen, gar kein eindeutiges Ergebnis haben.
Wir sind gespannt. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Ostry, für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Und ja, für alle, die jetzt zuhören, am 5. November wird es eine Veranstaltung der Unionsstiftung zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Villa Lessing und dem Deutsch-Amerikanischen Institut geben in der Villa Lessing. Da werden wir eine kleine Wahlnacht machen. Und ich glaube, Herr Dr. Ostry, Sie sind auch dabei, dass Sie kurz zugeschaltet werden, um dann vor Ort zu berichten, von vor Ort zu berichten. Und am 6. November wird es einen kleinen Wahlbrunch hier im Haus der Unionsstiftung geben. Alle Infos dazu gibt es demnächst auf der Homepage der Unionsstiftung. Herr Dr. Ostry, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ja, wir werden weiterhin die heiße Phase, die letzte Phase vor der Wahl beobachten und dann natürlich am 5. November ganz, ganz genau hinschauen in die USA. Danke dorthin. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Herr Holl. Alles Gute. Danke.